Ja, ich lese uns den Predigttext aus dem 1. Timotheusbrief vor, Kapitel 3, die ersten 7 Verse. Die Übersetzung ist Hoffnung für alle. Das ist wahr. Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll seiner Frau die Treue halten, maßvoll und besonnen sein, keinen Anstoß erregen. Ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Außerdem darf er weder ein Trinker sein, noch gewalttätig oder streitsüchtig. Vielmehr soll er freundlich und friedfertig seine Arbeit tun. Und er soll nicht am Geld hängen. Er soll verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen. Die Kinder sollen ihn achten und auf ihn hören. Denn wie kann jemand, dem schon seine eigene Familie über den Kopf wächst, die Gemeinde Gottes leiten? Er soll nicht erst vor kurzem Christ geworden sein. Er könnte sonst schnell überheblich werden. Und so hätte der Teufel ihn dahin gebracht, dass Gott sein Urteil über ihn sprechen muss. Wer eine Gemeinde leitet, soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und so dem Teufel in die Falle geht. Wort des lebendigen Herrn. Amen. Wer eine Gemeinde leiten will, hat eine schöne und große Aufgabe. Ich gucke mal unsere KGRler an. Man könnte auch sagen, der hat eine ganz schön große Aufgabe. Denn zuweilen bedeutet das ja auch lange Sitzungen. Es bedeutet schwierige Entscheidungen. Das setzt, wenn man ehrlich ist, manchmal auch eine gewisse Leidensbereitschaft voraus. Aber andererseits, der KGR ist super wichtig. Ohne ihn läuft in unserer Kirche tatsächlich wenig bis nichts. Und sehr richtig heißt es in der Wahlbroschüre unserer Nordkirche, Zitat, der Kirchengemeinderat trägt mit den Pastorinnen und Pastorinnen die Verantwortung für die Gemeinde, leitet und prägt sie. Leitet und prägt. Und ich kenne Gemeinden, in denen über viele Jahre eine gute Arbeit aufgebaut wurde. Und das war eine Freude, das zu sehen. Aber dann ist in relativ kurzer Zeit diese Arbeit ausgebremst, fast zunichte gemacht worden. Mitarbeiter verloren die Motivation und gerade aktive Gemeindeglieder verließen die Gemeinde, wanderten andere ab. Warum? Weil die neue Leitung sich über die Ziele der Gemeinde und über das geistliche Profil nicht mehr einig war. Und dann hat man sich gegenseitig einfach blockiert. Eine geistlich lebendige Gemeinde ist, um es deutlich zu sagen, viel leichter ruiniert als aufgebaut. Und der neuralgische Punkt, der Punkt, auf den es am meisten ankommt, ist die Leitung. Ja, wenn die Leitung aus fähigen Leuten besteht, die sich von Gott leiten lassen, dann kann es vorangehen. Aber wenn sie aus Leuten besteht, die keinen Plan von Kirche haben oder die keinen Ruf Gottes für ihr Amt haben oder die am liebsten für die eigenen persönlichen Anliegen streiten, dann wird es schwierig. Und wer ist nun dafür verantwortlich, dass bei der nächsten Wahl ein guter, ein geeigneter Kirchengemeinderat zustande kommt? Ja, ich sehe sie alle vor mir. Das seid ihr. Das ist die aktive Gemeinde, die Gottesdienstgemeinde, das sind die Mitarbeitenden, das sind die Christen mit Herz, Verstand und Heiligem Geist, das sind die, die einander mit Gaben und Grenzen kennen. Ihr seid dafür verantwortlich. Das finde ich total entlastend für mich zu wissen, dass es nicht an den Pastoren hängt, sind im Moment ja auch nur zwei und ihr seid viel mehr. Das habe ich im ersten Gottesdienst auch gesagt. Und die Pastoren, die wirken bei dieser Frage nur mit. Aber ja weniger als ihr. Hauptverantwortung liegt wirklich bei der Gemeinde. Wie soll das dann konkret laufen, dass wir hier dann im nächsten Jahr einen guten KGR haben? Das fängt an mit Gebet. Da sind auch einige schon seit Wochen, Monaten dabei. Aber es endet natürlich nicht mit dem Gebet. Es geht auch darum, Kandidaten zu finden. Es geht darum, dass ihr es im Herzen prüft und die richtigen Leute ansprecht, zu kandidieren. Aber wer sind denn die richtigen Leute? Was muss man denn können? Was muss man denn mitbringen für Leitung in der Kirche? Klar, es sollten im KGR gerade da natürlich auch Gaben und Fähigkeiten vertreten sein. So die Aufgaben und Themen sind ja krass weit gestreut. Das machen sich, glaube ich, wer das nicht selbst schon mal gemacht hat im KGR, nicht so ganz klar. Es ist ein weites Aufgabenfeld. Also von Finanzgeschichten über Bau, über Kindergarten, Personalfragen, Gottesdienstgestaltung und. Und natürlich brauchen wir da begabte Menschen in der Leitung. Ja, wenn alle nur sagen, ich kann gut auf der Blockflöte pfeifen, dann haben wir ein Hauskonzert, aber wir hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten, dieses große Ding hier irgendwie zu leiten. Andererseits, und das ist der Punkt, auf den ich heute durch unseren Predigttext nochmal eingehen möchte, andererseits fällt auf, dass Paulus gar nicht so viel zu einzelnen Gaben und Fähigkeiten sagt. Es gibt schon Gabenkapitel, 1. Korintherbrief vor allem, aber hier, wo er sagt, Mensch, wer eine Gemeinde leiten will, hat eine schöne und große Aufgabe, da sagt er gar nicht so viel über Fähigkeiten, sondern er geht auf Fragen des Glaubens und des Charakters ein. Und das hat einen Grund. Wenn man Gaben und Fähigkeiten hat, bedeutet das ja nicht automatisch, dass man die auch gut einsetzt. Also du kannst zum Beispiel ein begabter Redner sein und du nutzt deine Gabe, andere über den Tisch zu ziehen. Ja, dann hast du auch deine Gabe genutzt. Aber für eine Kirchengemeinde wäre das ja kein gutes Vorbild. Also dann lass uns lieber alle stottern und stammeln und nette, ehrliche Menschen sein. Oder es kann passieren, dass im Kirchengemeinderat eine bestimmte Fähigkeit fehlt. Das muss ja noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Man kann zum Beispiel in der Gemeinde fragen, hey, wer kann denn das? Wer hat denn da Ahnung? Oder wenn man dann immer noch keinen findet, kann man sich zur Notkompetenz ja vielleicht auch von außen einkaufen. Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt festgestellt, irgendwann brauchen wir eine neue Heizung. Es gibt aber keinen Energieberater. Und Michael und Manfred, inzwischen genau, weil Michael und Manfred rumgelaufen sind und haben jemanden gefunden. Ja, der ist aber nicht aus dem KGR. Also man kann sozusagen auch Sachen ergänzen. Aber was man nicht ergänzen kann, was man nicht einkaufen kann, was man nicht delegieren kann, das sind Glauben und Persönlichkeit. Das kannst du nicht delegieren. Kannst du nicht einkaufen. Das musst du mitbringen. Und darum möchte ich im Folgenden einfach nochmal so einzelne Punkte durchgehen, die Paulus da nennt. Er fängt an mit: Ein solcher Mann muss ein vorbildliches Leben führen. Alle Männer nicken und alle Frauen fragen sich, wieso eigentlich Mann? Suchen wir nicht auch Kirchengemeinderätinnen? Das heißt jetzt der Kirchengemeinde, ich gewöhne mich da nicht dran. Suchen wir nicht auch Frauen? Die Antwort ist ja. Im Normalfall, in der Zeit von Paulus, waren Gemeindeleiter männlich. Aber nicht qua göttlicher Anordnung, sondern das hatte etwas mit der sozialen Stellung und der Bildung der Frauen in der Antike zu tun. Es gab aber auch damals schon Frauen in Leitungsämtern. Also Priska zum Beispiel mit ihrem Mann hat eine Hausgemeinde geleitet. Und das wäre heute eine Kirche. Darum, wir suchen also Männer und Frauen. Er soll seiner Frau die Treue halten. Ich bin über diese Übersetzung etwas unglücklich, nicht weil ich glaube, dass Treue doof ist, aber weil es an der Stelle doch anders steht. Es heißt dort, er soll Mann einer Frau sein. Und zwar einer als Zahlwort. Auch das ist im Deutschen nicht ganz klar. Ja. Und der Hintergrund ist auch klar, damals war ja, dass wir, was man als Eheverständnis nennen könnte, in der Antike ziemlich weit gestreut. Ja, du konntest eine Frau haben, du konntest zwei Frauen haben oder 20. Es hing so ein bisschen von deinem Geldbeutel ab. Du konntest als verheirateter Mensch jederzeit dir Liebesdienste kaufen. Dafür waren meistens die heidnischen Tempel zuständig. Also Religion und Puff gingen prima zusammen. Und die Christen standen mit ihrer Sozialethik so ein bisschen einsam da. Ja. Die hatten ihre Bibel und die Schöpfungsordnung und sagten, nee, ein Mann und eine Frau verbinden sich auf Dauer und werden ein Fleisch, eine besondere Einheit. Und da zählt, was die Bibel sagt und nicht so, was die römische Gesellschaft vorgibt. Heute wird ja neu gefragt, was die Ehe eigentlich sei. Muss es Mann und Frau sein? Müssen es überhaupt zwei sein? Es gibt in Amerika die ersten, die sich selbst geheiratet haben. Und die Logik ist, das ist sozusagen ein Statement. Ich mag mich, ich stehe zu mir. Ja, ist ein schönes Statement, aber ich persönlich finde, dass es dann für eine Ehe nicht ausreicht. Bleibt bei der biblischen Definition. Und ich glaube, an dieser Stelle für ein KGR sozusagen wichtig ist, mehr noch fast als die Frage von der ethischen Frage, ist einfach, welchen Stellenwert hat denn dann eigentlich die Bibel bei dir? Also ist das eher so ein Ding, dass man sagt, naja, ist eigentlich alles auch zeitbedingt, könnte alles ändern, je nachdem, wie wir lustig sind? Oder ist die Bibel Gottes Wort? Das hat Konsequenzen. Paulus sagt, er, Klammer sie, sei nüchtern und besonnen, weder ein Trinker noch gewalttätig oder streitsüchtig. Vielmehr soll sie gütig und friedfertig sein. Da geht es um so eine Grundprägung eines geordneten Lebens. Es geht um persönliche Stabilität. Ein Gemeindeleiter soll verlässlich sein. Wenn er nicht zur KGR-Sitzung kommt, soll man sich nicht fragen, ob er gerade seinen Rausch ausschläft sozusagen, sondern da muss es bessere Gründe geben. Jemand soll verlässlich sein und natürlich nicht übergriffig. Und es muss auch jemand sein, der sein eigenes Temperament halbwegs im Griff hat. Das ist das mit diesem gütig und friedfertig. Ja, wenn man allergisch reagiert, wenn jemand anders eine andere Meinung hat, dann ist das schlecht im KGR. Weil dann geht es ja, es geht um Wahrheitsfindung, es geht um Gottes Willen rauskriegen und das ist eine Suchbewegung. Und wenn man dann nicht hören möchte, was andere Leute sagen oder denken, dann ist das schwierig, das ist dann nicht friedfertig. Und wer gütig und friedfertig sein will, der bringt natürlich auch ein gewisses Maß an persönlicher Reife mit. Meine Erfahrung ist, dass Streit oft gar nicht an Sachfragen entsteht. Also bei der Sachfrage gibt es entweder gute Kompromisse oder man muss sie tatsächlich stehen lassen. Manchmal geht es einfach nur A sagt A, B sagt B. Und da geht es dann vielleicht auch gar keine Mitte oder sowas. Da muss man irgendwie eine Mehrheitsabstimmung machen. Aber Streit entsteht eigentlich, wenn Leute darum kämpfen, Recht zu haben oder sich durchzusetzen. Und wer gütig und friedfertig ist, der braucht das nicht. Der muss sich und anderen auch nichts mehr beweisen. Ja, der weiß ja schon, wer er, wer sie in Gottes Augen ist. Geliebtes Gotteskind. Mehr an Orden kann man sich als Christ nicht auf die Brust tackern. Ich bin geliebtes Gotteskind. Ich werde sein, ich werde widerspiegeln einmal die Herrlichkeit von Christus. Wie cool ist das denn? Und wer gütig und friedfertig ist, der hat vermutlich auch in genügend innere Abgründe geguckt und der weiß, was Jesus sagt, wenn er sagt, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann magst du dich um den Splitter des anderen kümmern. Kontrollfrage. Wenn du an einen Kandidaten, eine Kandidatin denkst, würdest du zu dieser Person gehen, um sie persönlich um Rat zu bitten? In einer für dich wichtigen persönlichen oder finanziellen oder auch geistlichen Angelegenheit. Würdest du da hingehen? Paulus sagt, ihn, sie muss Gastfreundschaft auszeichnen. Ich möchte das mal übersetzen. Ist es eine nahbare Person oder sinkt die Temperatur im Raum, wenn sie reinkommt? Es gibt solche Leute, ja. Tut mir einen Gefallen und wählt ihn nicht in den KGR. Hat sie ein Herz für andere? Jetzt kommt ein Punkt, der ist mindestens erklärungswürdig. Er soll verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen. Die Kinder sollen ihn achten und auf ihn hören. Ich denke, jeder, der Kinder hat, wird an dieser Stelle so tendenziell nervös. Weil man natürlich weiß, nicht immer entwickeln sich trotz aller guten Bemühungen die Kinder so, wie man das plant. Da spielen dann auch irgendwann mal Freunde eine Rolle. Auf schlau nennt man das Peer Group. Das sind die, die eigentliche Macht haben, ab einem bestimmten Alter. Ja. Und wenn wir den Satz von Paulus ganz wörtlich nehmen wollte, dann müssten ja fast alle Gemeindeleiter spätestens dann ins Grübeln kommen, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Für uns als Wahlkriterium kann es aber bedeuten, hat der Kandidat, hat die Kandidatin privat den Rücken frei. Ja, es gibt ja so eine geistliche Prioritätenliste in der Bibel und die ist wie folgt. Erst oberste Stelle Gott. Wir erinnern uns, ihn aus ganzer Kraft, ganzem Herzen, ganzem Willen, ganzem Verstand lieben etc. pp. Dann kommt die Ordnung, in die du gestellt bist. Also Ehe, wenn du verheiratet bist, dann ist dein Ehepartner Teil von dir, ein Fleisch. Da gibt es keine Kompromisse. Super wichtig. Oder wenn man Single ist, Familie. Das gehört eigentlich mit dazu, ist auch so eine Schöpfungsordnung. Und dann kommt erstmal eine ganze Zeit lang nichts. Dann kommt Gemeinde und Arbeit und Hobby. Also die Sachen, die bei uns in der Regel immer so ganz oben stehen, gerade auch Arbeit und Hobby, das kommt aus biblischer Sicht eigentlich eher so dann. Dann, wenn die anderen Sachen vernünftig geklärt sind. Im Klartext, wenn es in meiner geistlichen Beziehung zu Jesus gerade kriselt, dann muss darauf mein ganzes Augenmerk liegen. Mit Jesus sein ist immer wichtiger als für Jesus was tun. Mit ihm sein ist immer wichtiger als für ihn tun. Und wenn es in meiner Ehe oder mit den Kindern massive Probleme gibt, also ich rede jetzt nicht von ein bisschen Stress. Ja, wer redet denn über Stress? Ich rede jetzt über Krisenhaftes. Dann ist klar, dass das der Bereich ist, wo meine Energie und meine Aufmerksamkeit gefragt ist. Das wäre ja niemandem gedient, auch nicht dem Reich Gottes, wenn sich jemand total für die Gemeinde engagiert und zu Hause geht alles den Bach runter. Das Was für ein Schaden würde denn entstehen? Kontrollfrage. Hat die Person, an die du vielleicht denkst, den Rücken frei für ein Amt als Kirchengemeinderat? Wird das von der Familie mitgetragen? Vielleicht muss jemand auch an irgendeiner anderen Stelle kürzer treten, damit am Ende die Balance stimmt. Das kann man dann eigentlich nur selbst so sehen, entscheiden. Wir machen weiter. Nicht am Geld hängen. Man kann ja nur einem gehorsam sein. Jesus ist da ganz klar. Gott oder Geld. Da gibt es bei Jesus wenig dazwischen. Ja, Gott dienen oder dem Mammon. Und die Kontrollfrage ist dann, spürt man dieser Person ab, dass der Besitz eine sehr hohe, vielleicht sogar die höchste Priorität hat? Oder unterstützt er, unterstützt sie im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten, das ist mir auch wichtig, ja, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, im Rahmen der Möglichkeiten die Gemeinde oder überhaupt Notsituationen. Dann heißt es, ich hoffe, ihr könnt noch, andere im Glauben gut unterweisen können. Das heißt nicht, dass das alles kleine Pastoren sein müssten. Fände ich auch blöd. Ja. Es reicht, wenn Frederik und ich was sagen. Aber das heißt schon, dass man, wenn man gefragt wird, was glaubt ihr Christen eigentlich, dass man dann als Leitung eine Antwort geben kann. Ja, genauso wie man von einem Fußballtrainer erwarten kann und ich sag mal erwarten muss, dass er weiß, worum es im Fußball geht. Ja, wenn er es nicht weiß, viel Spaß der Mannschaft auf dem Feld. Ja, das würde ich ganz gerne mal gucken, wenn die sich den Ball schnappen und durch die Gegend tragen, weil der Trainer hat es ja nicht gewusst. Also muss wissen, wofür Kirche da ist, was es mit Gott auf sich hat. Und dann sagt Paulus allerdings, er, sie soll auch nicht erst vor kurzem Christ geworden sein. Also noch einmal das persönliche Bekenntnis zu Jesus Christus als Herrn. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja, Gott bewahre uns vor Leuten, die an dieser Stelle ahnungslos sind in der Leitung. Sonst sind sie natürlich herzlich willkommen. Aber sie sollen auch nicht ganz neu im Glauben sein. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil natürlich die Leute, die neu im Glauben sind, ja die meiste Begeisterung haben. Also ich finde es immer großartig, wenn man Leute sieht, die frisch bekehrt sind, ja, die wissen ja noch, wie bescheiden das ist, wenn man nicht glaubt. Die laufen jeden Tag mit so einem breiten Grinsen rum und fühlen sich jeden Morgen beschenkt. Ja. Aber wenn das noch nicht so lange her ist, also vielleicht erst ein paar Monate oder so, dann ist es nicht klug, gleich in das höchste Gemeindeamt der Kirche zu gehen. Warum nicht? Weil, sagt Paulus, es könnte dich überheblich machen. So nach dem Motto, hey, jetzt habe ich schon 3 Kapitel im Neuen Testament gelesen und bin seit 6 Monaten dabei und ich bin im KGR. Yes. Und da sagt Paulus, nee, da pass mal auf, dass dir das nicht zu Kopf steigt. Dem Stolzen, sagt die Bibel, widersteht Gott. Also wenn du möglichst weit weg von Gott sein willst, möglichst schlecht ihn hören können möchtest, dann werde stolz. Es kann auch ein Stolzes auf ein Amt sein. Ja. Dem Stolzen widersteht Gott. Ganz schlechte Voraussetzung für ein kirchliches Leitungsamt. Kontrollfrage könnte lauten, warum will jemand im KGR sein? Um sich wichtig zu fühlen, um die Kirche mal endlich nach seinem Willen zu formen, weil das so gut zum Image passt, weil man seinen Lebenslauf aufpimpen kann. Wären alles keine guten Gründe. Heißt übrigens, dass die Broschüre, die wir da hinten ausliegen haben, an der Stelle defizitär ist. Weil da werden ganz viele Punkte genannt, so nach dem Motto, was möchtest du, was bringt es dir? finde ich zwar eine gute Anregung, ob man überhaupt ein Interesse hat, aber als Kriterium an der Stelle einfach zu wenig. All das, wo es um mich geht, würde nicht dem Reich Gottes dienen. Ich komme zum Schluss und ich hoffe, ihr könnt noch. Mal gucken. Ihr sitzt alle noch aufrecht, keiner liegt auf der Bank, das ist gut. Ein geeigneter Kandidat, Kandidatin fragt nicht zuerst, wie kann ich die Gemeinde nach meinem Willen formen, sondern was ist Gottes Wille? Der eigene Wille kann immer irren. Und die schöne, große Aufgabe besteht nicht darin, dass wir unsere Gemeinde bauen. Das ist und bleibt die Gemeinde Jesu. Jesus baut seine Gemeinde. Wir bauen mit. Jesus baut seine Gemeinde und damit ist klar, dass er der Architekt ist und es ist klar, wer der Besitzer ist und es ist klar, wem das Ganze dienen soll und wem am Ende die Ehre zuteil werden soll, wenn es ein toller Bau ist. Jesus baut und wir bauen mit. Dazu sind wir natürlich alle Christen berufen. Ja, also am Leib Christi mitzubauen, am Reich Gottes mitzubauen, das ist nicht eine Frage des Amtes. Das ist allen Christen mit aufgegeben, Teil deiner Berufung als Christenmensch. Und dazu müssen auch nicht alle im KGR sein. Wir hätten sonst auch einen ziemlich großen KGR. Ja, wenn alle Mitglieder plötzlich da auftauchen würden, dann müssen wir noch anbauen. Aber einige, mindestens 9, brauchen wir genau dort. Menschen, die ihre Interessen, die Interessen Jesu auf dem Reden vertreten wollen. Mit der Grundhaltung, ich tue es mit meinen Kompetenzen, ich tue es mit meinen Erfahrungen und Ideen, aber nicht aus meiner privaten Absicht raus. Ich tue es gemeinsam mit anderen im Hören auf Gottes Wort. Ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen, weil ich ja nicht als Einziger den Heiligen Geist gepachtet habe. Und ich weiß, dass Jesus der Herr seiner Gemeinde ist. Ich baue nicht unsere Gemeinde. Wir bauen nicht unsere Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde und wir bauen mit. Und die Frage ist, wem traut ihr es zu, dass er, dass sie Gemeinde in diesem Sinn leiten kann? Darum geht's in der kommenden Wahl. Amen.